Einen wunderschönen guten Morgen, frohe Weihnachten und einen gesegneten Sabbat. Ich möchte mich ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die zu dem ersten Teil des Gottesdienstes dazu beigetragen haben. Und speziell danke an Albrecht Höschele, der das in die Wege geleitet hat. Ich möchte mit euch heute Morgen über eine junge Mutter sprechen, namens Maria, und meine Predigt heißt ganz schlicht und einfach Maria, die Mutter Jesu. Bevor ich aber einige Texte aus der Bibel mit euch lese, ihr werdet eure Bibeln heute brauchen, von daher ist es gut, wenn ihr eine dabei habt, möchte ich euch etwas erzählen, was ich vor 5-6 Jahren in Spanien erlebt habe. Wir haben Familienurlaub dort einmal gemacht und beim zweiten Mal sind wir auch mit ein paar Jugendlichen dort gewesen, nämlich nicht weit weg vom Barcelona gibt es oben in den Bergen ein bekanntes Kloster, das Kloster Montserrat. Wahrscheinlich hat der eine oder andere von euch von diesem Kloster was gehört oder war selbst dort. Und es ist wirklich ein ganz spezieller Ort. Die Spanier sind gläubige Menschen. Und an diesem einen Wochentag, als wir dort gewesen sind, ist mir aufgefallen, dass es eine lange, lange, lange Schlange vor den Toren der Kirche gab. Und ich dachte mir, was gibt's hier? Was verkaufen sie hier? Was passiert hier, dass so viele Leute auf einmal da sind? Es war Wochentag, es war kein Sonntag, es war im Sommer. Und da wurde mir schnell erklärt, es gibt einen ganz speziellen Schrein in der Kirche vom Kloster Montserrat mit einer schwarzen Madonna. Die ist wirklich schwarz. Und diese Madonna hat sich dort sesshaft gemacht, sage ich mal so, im 9. Jahrhundert nach Christus. Und seitdem bekommen sie immer wieder Besuch von Menschen allerhand, die zu der schwarzen Madonna mit ihrem speziellen Wunsch kommen. Und man erzählt sich, wenn man ganz innig betet zu der schwarzen Madonna, geht der Wunsch auch in Erfüllung. Und als ich da in einen Seitenraum reingegangen bin, war zugänglich für uns alle, habe ich diesen speziellen Raum für die schwarze Madonna zum ersten Mal live erlebt. Es ist so ein Raum gewesen, ungefähr die Hälfte oder ein Drittel wie dieser Saal hier. Und der war voll mit unterschiedlichen Gegenständen. Es hing sogar an der Wand ein Brautkleid. Viele Briefe lagen darum, Kuscheltiere. Und ich habe mir so ein paar Zeilen da angeschaut. Die Leute haben auf Türkisch geschrieben, das verstehe ich nicht, auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch. Es gab sogar Sprachen, die ich überhaupt nicht entziffern konnte, aus dem asiatischen Raum. Die Leute kommen, um die schwarze Madonna zu besuchen. Allein in Frankreich, und Frankreich ist in Europa einer der säkularsten, der laizistischen Städte überhaupt, existieren 937 Pilgerfahrheiligtümer, die jährlich von 5,5 Millionen Menschen besucht werden. Das ist allein in Frankreich. Solche Pilgerstädte befinden sich auch in Portugal, in der Tschechischen Republik, in Polen, in den USA, in Latein- und Südamerika. Die Magazine Time im Jahre 1991 hat das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der Marienverehrung ausgerufen. Ich halte heute keine apologetische Predigt, nur für euch zur Info. Ich möchte euch nur vertraut machen mit einigen Fakten, mit einigen Daten, die in dem Kontext der säkularen Welt, in der wir leben, ja, in der globalen Welt, für viele Leute bekannt sind. Wir müssen einfach wissen, wie Leute Maria verstehen, bevor wir uns dem biblischen Text wenden. Im Jahr 431 nach Christus, am Konzil von Ephesus, wurde Maria als die Mutter Gottes verehrt, zum ersten Mal. Ungefähr 200 Jahre später, bei der Lateransynode, wurde sie dogmatisiert, diese Mutterschaft Gottes wurde dogmatisiert und zusammen mit ihr auch die immerwährende Jungfräulichkeit Marias. Die Kirche glaubt bis heute, dass Maria Jungfrau war während, vor der Geburt, während der Geburt und nach der Geburt Christi. Und jetzt bitte fragt nicht, wie ist das biologisch möglich. Es ist biologisch unmöglich. Trotzdem ist das der Glaube von Millionen Menschen. Bei der Geburt Christi wurde ihre Jungfräulichkeit unangetastet und sie hat Jesus ohne Geburtswehen auf die Welt gebracht. Mindestens hier, spätestens hier musste ich schmunzeln, weil ich bei der Entbindung meiner zwei Söhne dabei gewesen bin. Die Erinnerung ist ziemlich frisch in meinem Kopf und als ich das gelesen habe, dass sie Jesus ohne Geburtswehen auf die Welt gebracht hat, musste ich leicht schmunzeln. Warum ist Maria Jungfrau? Warum ist das wichtig? Die Jungfrau Marias ist eine wichtige Voraussetzung, damit sie den Menschen den Gnadenakt der Erlösung zusammen mit ihrem Sohn Jesus Christus spenden kann. Maria wird von der Kirche als Mittellöserin verehrt und ihre immerwährende Jungfräulichkeit und Sündlosigkeit befähigen sie, auch als solche zu fungieren. Das ist aus der Enzyklika Ubi Primum aus dem Jahr 1849. Ich bin gleich fertig mit dem kirchenhistorischen Teil. Neben diese dogmatische Lehre von der Mittellösertätigkeit Marias wird auch ihr unbeflecktes Empfängnis von der Kirche als Dogma ausgerufen worden im Jahr 1854 und schließlich hat Pius XII. Auch ihre Himmelfahrt proklamiert. Das ist auch ein offizieller Feiertag in Bayern, soweit ich weiß, am 15. August. Ich habe mir die Frage gestellt, jetzt nicht, ist das richtig oder falsch? Wir sind als Adventisten schnell da dabei, Dinge zu kategorisieren. Das ist richtig, das ist falsch. Ich habe mir eher die Frage gestellt, warum ist für die Leute das so wichtig? Warum brauchen sie eine Frau? Warum spielt die Frau so eine ganz wichtige Rolle in ihrem Glaubenskonstrukt? Bevor wir die Frage stellen, welche Rolle spielt sie im Kontext der biblischen Erzählung? Ganz einfach, die Begründung ist eher psychologisch und nicht theologisch. Die Menschen brauchen eine weibliche Gottheit als Mutter Gottes, weil sie die Bedürfnisse der Menschen besser nachempfinden kann, als der kompromisslose und grausame Gott der Bibel. Mit anderen Worten, hier wird ein klassisches Rollenmodell dargestellt und dieses Modell kenne ich mittlerweile zu gut zu Hause. Das ist die gute Mama, die eine Menge Dinge erlaubt und das ist der strenge Papa, der oft Sachen verbietet. So ungefähr, ein bisschen salopp ausgedrückt, aber im theologischen Kontext werden die Dinge so verstanden. Es gibt einen alttestamentlichen Gott, den haben viele Christen abgeschrieben als grausam und aggressiv. Deswegen brauchen wir ein Gegengewicht zu diesem Gott, nämlich eine gute Frau. Ich bin froh, dass Maria nicht da ist, um das Ganze wahrzunehmen und zu hören. Sie wäre vermutlich überrascht, was die Kirche in den letzten 2000 Jahren oder viele Christen aus ihr gemacht haben. Deswegen möchte ich an diesem letzten Sabbat in diesem Jahr uns mit einem Text beschäftigen. Und der Text steht im Lukas Kapitel 1, die Verse 26 bis 30. Lukas Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, verlobt war mit einem Mann mit Namen Josef von Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Wir haben heute nicht die Gelegenheit und die Möglichkeit, den kompletten Text zu studieren. Drei Gedanken sind mir aber besonders wichtig. Und ich habe sie so überschrieben: Was kann ich von Maria lernen? Den ersten Punkt, der mir ganz wichtig ist, steht im Vers 28. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir ist ein altes Grußwort. Das ist so wie Grüß Gott, wie wir hier in Bayern sagen, oder Hallo, guten Tag, oder die Amerikaner sagen How are you? Es interessiert sie oft überhaupt nicht, wie es dir geht, aber das ist die Art und Weise, wie sie jemanden begrüßen. Und dieses Grußwort steht auch in der Bibel, an einer einzigen Stelle im Alten Testament. Da könnt ihr mit mir zusammen das Buch Ruth im Alten Testament, das Buch Ruth direkt nach dem Richterbuch, Kapitel 2, Vers 4. Ruth, Kapitel 2, Vers 4. Und es steht da: Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern. Das sind die Leute, die auf seinem Feld gearbeitet haben. Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten: Der Herr segne dich. Das war die Art, wie die Leute sich damals im Alten Testament gegrüßt haben. Nicht guten Tag oder grüß Gott, sondern der Herr sei mit euch oder der Herr sei mit dir. Und die Antwort lautete: Der Herr segne dich. Maria wusste, dass es ein Grußwort ist. Sie war aber trotzdem überrascht. Erstens, weil in dieser Zeit, als sie gelebt hat, war es ungewöhnlich, dass ein Mann eine Frau anspricht. Vermutlich kam der Engel in der Gestalt eines Mannes, nicht in der Gestalt einer Frau. Und der Engel sagt zu ihr: Maria, guten Tag, oder Maria Immanuel. Warum Immanuel? Weil der Name Immanuel bedeutet Gott mit uns oder Gott mit dir. Der Herr sei mit dir. In dem Grüßwort des Engels steckte ein alter Name von Jesus, von der zukünftigen Messias, von dem wir in Jesaja Kapitel 7, Vers 14 lesen. Und das war ein doppeltes Spiel. Einmal hat der Engel ihr: Hallo, Maria, sei gegrüßt, der Herr sei mit dir. Gleichzeitig in diesem Grußwort war ein Name impliziert, versteckt, sage ich mal so. Und dieser Name steht in der prophetischen Tradition eindeutig für den zukünftigen Messias. Maria war überrascht. Warum ist das wichtig? Ich habe mir die Frage gestellt, als ich diesen Text gelesen habe: Ist mein Glaube an Gott nur eine Begrüßungsformel? Ist meine Beziehung zu Gott nur eine Routine, die sich immer wieder wiederholt? Wenn jemand mir sagt, der Herr liebt dich, Jesus ist dein Freund oder der Herr ist mit dir, was macht diese Aussage mit mir selbst? Ist es etwas, was ich kenne? Ist es etwas, was einfach an mir vorbeirauscht? Oder ist das wirklich eine Botschaft, die mein Herz trifft? Ich muss jede Woche viele Mails schreiben. Und am Anfang habe ich fast jede E-Mail mit dem Wort beendet: Liebe Grüße. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, oft ist der Inhalt der Mail, die ich geschrieben habe, dieser Inhalt passt nicht zu den lieben Grüßen, die ich da drunter einfach so reingeschrieben habe. Oft schreibt man nur LG. Bis mir bewusst geworden ist, dass es auch andere Formen gibt. Manche sagen viele Grüße. Ich sage, das ist besser. Manche sagen, schreib nur Grüße. Manche sagen herzliche Grüße. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, ich möchte da auch ein bisschen ehrlich zu mir selbst sein. Wenn ich etwas nicht als liebe Grüße empfinde, dann schreibe ich auch keine liebe Grüße. Warum ist das wichtig? Weil wir oft Dinge sagen, weil wir oft Dinge tun, von denen wir nicht hundertprozentig überzeugt sind oder hinter denen wir nicht hundertprozentig stehen. Wenn es um die Grüßform liebe Grüße oder herzliche Grüße geht, sage ich, okay, da können wir uns irgendwie anpassen oder diplomatisch bleiben. Aber bei dem Wort, der Herr sei mit dir, entweder ist das ein Wort, was für mich, persönlich für mich heute, an diesem ersten Weihnachtstag gedacht ist, oder ist das nur ein frommer Wunsch? Und warum sage ich euch das? Weil ich in der Adventgemeinde aufgewachsen bin, bin schon einige Generationen Adventistenkind. Ich weiß, wie das ganze Ding geht und ich bin mit einer Menge, Floskel, Frömmigkeitsfloskel groß geworden. Und ich habe für mich beschlossen, wahrscheinlich seitdem die Kinder da sind, ich möchte in meinem Glaubensleben und in dem, was ich auch nach außen gebe, ich möchte transparent und ehrlich sein. Der Herr sei mit dir. sagte der Engel zu Maria. Und das ist die wichtigste Zusicherung, die ich am Ende eines Jahres und vor dem Beginn eines neuen von Gott bekommen kann. Wenn dieses Wort heute wie eine Floskel für den einen oder anderen klingt, denk daran, dass hinter diesem Wort, der Herr sei mit dir, nicht eine Begrüßungsform nur steckt, sondern eine Person. Nämlich die Person des Emmanuel. Emmanuel, Gott mit uns. Der zweite Gedanke, der ganz wichtig ist für mich, steht im Vers 30. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Als Boris hier den Text vorgelesen hat, ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass fürchte dich nicht auch dass die Aufforderung war, die Gott oder die Engel an die Hirten ausgerichtet haben. Das ist vermutlich einer der Sätze, einer der Imperative, die im Neuen Testament am häufigsten vorkommt. Spannenderweise sagt Jesus an mehreren Stellen, fürchte dich nicht. Er sagt nicht, du sollst gehorsam sein. Stimmt auch. In meiner Kindheit und Teenie-Zeit, ich habe eher aber das Zweite gehört. Kein Problem, ist völlig okay. Nichts gegen das Gehorsam. Warum sagt aber Jesus an so vielen Stellen im Neuen Testament, oft sogar zu seinen Jüngern, fürchte dich nicht? Ganz einfach, weil er weiß, dass das menschliche Herz voller Ängste ist. Die Psychologen haben uns heute etwas verraten, was wir längst wissen. Es gibt zwei große Antriebe, Antriebsmotivationen des menschlichen Verhaltens. Das eine ist die Liebe und das zweite ist die Angst. Und das ist nicht nur im familiären Kontext so, es ist auch im Glaubenskontext genauso. Fürchte dich nicht, Maria. Du brauchst nicht Angst vor Gott haben. Du brauchst auch keine Angst haben vor deinen Schwächen. Du darfst auch keine Angst haben vor den negativen Schattenseiten deiner Vergangenheit oder sogar deiner Gegenwart. Maria, du bist vermutlich 15, 16 oder 17, nicht viel älter. Du brauchst keine Angst haben für das, was die Leute über dich auch später denken werden. Jesus Christus ist an einer Stelle in den Evangelien als uneheliches Kind, ich möchte das andere Wort bewusst nicht verwenden, beschimpft worden. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, was für ein Bild Jesus und seine Mutter im Kontext von Galiläa bei den Leuten, die ihn kannten und die sie kannten, abgegeben hat. Wie ist deine Mutter schwanger geworden? Vom Heiligen Geist, super, dachte ich mir. Fürchte dich nicht. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Was bedeutet Gnade bei Gott finden? Hast du in diesem Jahr 2021 Gnade gefunden? Wie erlebst du die Gnade, die Gott dir schenkt? Die Gnade, die er dir schenken möchte? Wie äußert sich die Gnade Gottes in meinem, in deinem Leben? Jedes Mal, wenn meine Frau nachsichtig mit mir ist, weil ich mich bei dem Ton vergriffen habe, weiß ich, das ist Gnade. Jedes Mal, wenn ich positiv überrascht werde von einer Situation, wo ich im Vorfeld wusste oder mir eingebildet habe, das wird schief gehen. Kennt ihr sowas? Aber es ist doch nicht schief gegangen. Es hat sogar meine Erwartungen übertroffen. Das ist Gnade. Jedes Mal, wenn die Menschen mit mir anders umgehen, als ich mit ihnen umgegangen bin, das ist Gnade. Und denk daran, sowas macht Gott mit jedem Einzelnen von uns, jeden Tag, 24 Stunden lang. Gnade. Fürchte dich nicht. Du hast Gnade bei mir gefunden. Merkt ihr, wie Gott sein Bild von sich selbst hier durch die Geschichte von Maria im Kontext dessen, was die Menschen oder was Kirchen oder Theologen oder Dogmatiker gemacht haben, wie er dieses Bild von einem grausamen Gott Schritt für Schritt entkräftet, in Frage stellt, zu Recht. Ich muss nur aber ganz ehrlich sein, nicht nur Kirchendogmatiker da draußen haben ein problematisches Gottesbild. Ich kenne auch viele Leute, die in der Wahrheit sind, die Schwierigkeiten haben mit der Gnade. Die haben kein Problem mit dem Gericht, aber ein großes Problem mit der Gnade. Ich wünsche dir mehr Gnade im Jahr 2022. Nicht nur, dass du sie empfängst, sondern dass du sie auch vorlebst. Und der dritte Gedanke steht im Vers 35. Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Nicht weil du jungfräulich bist, nicht weil du heilig bist, ja? Nicht du bewirkst Gott in dir, Maria. Nicht du bewirkst Jesus Christus in deinem Körper. Der Heilige Geist mag das. Oh, das kann man sehr gut übertragen auf mich und vermutlich auch auf vielen von uns. Liebe Geschwister, liebe Gläubige, siebenten Tags Adventisten, wir können Jesus Christus in unserem Leben nicht von uns aus bewirken. Das ist nicht unsere Aufgabe. Jesus Christus von uns heraus zu präsentieren. Das ist der Job des Heiligen Geistes. Was sollte Maria tun? Sie sollte einfach sich öffnen für seine Wirkung. Spannenderweise der gleiche Lukas, der diesen Text hier geschrieben hat, im Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, verwendet genau die gleiche Redewendung oder das gleiche Wort im Kontext der Jünger Jesu Christi, die vor dem in den Himmel fahrenden Erlöser stehen und langsam aus ihren Augen verlieren. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Die gleiche Redewendung. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist, was der Heilige Geist bewirkt. Er kommt im Leben, ins Leben einer Person, heißt sie Maria oder Josef oder Johannes oder Matthäus oder Petko oder Renate, egal wie, er kommt einfach in unser Leben und oft nicht auf eine spektakuläre Art und Weise mit vielen Feuerwerken oder was weiß ich noch, sondern oft auf eine ganz ruhige Art und Weise. Wir wissen nicht, wie Jesus da in Maria gekommen ist, aber wir wissen ganz genau, dass er normal geboren wurde. Irgendwann sind Marias Tage ausgeblieben und dann 9 Monate lang, genauso wie jeder von uns, trug sie Jesus unter ihrem Herzen. Und da ist er geboren, sicherlich mit Schmerzen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Nach den Regeln der Biologie, so wie wir es kennen. Und trotzdem war es ein Wunder. Und das ist was, was Gott tut. Im Kontext einer verrückten Welt, in der wir alle leben. Er kommt in unser Leben ganz normal, oft unbemerkt und fängt an zu arbeiten. Jesus ist nicht nach 2 Wochen geboren. Oder nach 3 Monaten. Es war kein Wunderbaby. Es war ein ganz normales Kind. Gut, dass Lukas uns auch erzählt, dass er am 8. Tag nach seiner Geburt auch beschnitten wurde. Es war ein Junge, es war alles, es war kein Hokuspokus. Und trotzdem war der Heilige Geist die ganze Zeit dabei. Ich weiß nicht, wie du dir Veränderung vorstellst. Manchmal wünsche ich mir die Vorwerke, manchmal sehne ich mich danach, dass etwas Großartiges passiert, dass ich spüre, dass ich es merke. Ja. Und ich sage nicht, dass es so etwas nicht gibt. Natürlich gibt es und manche Leute erleben es so. Und das ist okay. Nur man darf nicht Gefühle mit der Gegenwart des Heiligen Geistes verwechseln. Auch wenn die Gefühle nicht da sind, heißt das nicht, dass er fehlt. Ich weiß nicht, wie du Gott spürst oder wie du Gott wahrnimmst. Ich ringe auch nach dem richtigen Begriff. Aber auch in den Momenten, wo du dachtest, er wäre nicht da gewesen, das ist deine Wahrnehmung. Spannenderweise kam der Engel nur einmal zu Maria. Wahrscheinlich nach 1, 2, 3 Monaten, wo sie langsam gemerkt hat, dass sie schwanger wird, hätte sie sich gerne gewünscht, ähnlich wie Manoe, die Eltern von Simson, wo sie gesagt haben, können wir nicht den Engel noch einmal zu uns holen, zur Sicherung, dass er uns nochmal bestätigt, das, was er einmal gesagt hat. Der Engel kam kein zweites Mal zu Maria. Und ich kann mir gut vorstellen, diese junge Frau, wo Josef sie auch verlassen wollte eine Zeit lang, stand da und sich die Frage gestellt, habe ich mir das nur eingebildet? Träume ich? War das tatsächlich die Realität? Habe ich den Engel gesehen? Habe ich ihn nicht gesehen? Sie konnte das niemandem erzählen. Auch wenn sie es getan hätte, keiner hätte ihr geglaubt. Was kann ich von Maria lernen? Erstens, ich brauche genauso wie sie die Zusicherung Gottes in meinem Leben. Gott mit uns. Guten Morgen, Maria. Der Herr sei mit dir. Es war kein Hallo, es war kein How are you? Nein, der Herr sei mit dir. Wirklich. Keine Floskel, keine Begrüßungsform. Eine Zusicherung, die gilt auch dir, für die verbleibenden Tage in diesem Jahr, aber auch für das kommende Jahr 2022. Von Maria lerne ich, dass sie genauso wie jeder von uns Trost und Hoffnung braucht. Fürchte dich nicht, du hast Gnade von Gott bekommen. Und schließlich, wenn sie als Vorbild in irgendeiner Form mir dienen kann heute, ist sicherlich nicht durch ihre Sündlosigkeit, die nicht vorhanden war, oder Jungfräulichkeit nach der Geburt Christi, sondern durch ihre Bereitschaft, sich unter der Wirkung des Heiligen Geistes zu stellen. Ich möchte mit einem alten Sprichwort meine Predigt beenden. wenn Jesus 1000 Mal in Bethlehem geboren wäre und kein einziges Mal in deinem Herzen, so ist seine Geburt umsonst gewesen. Bevor Jesus von Maria geboren wurde, ist er Teil ihres Lebens geworden. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir, jeden Einzelnen. Für dieses Jahr, für das kommende Jahr, für die Jahre danach. Immanuel, Gott mit dir, Gott mit uns. Amen. Ich möchte euch zum Schluss zu einem Segensgebet einladen, aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.